Herzlich willkommen zu meinem Podcast und Ahlan wa sahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Parwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute geht's weiter in der Sira und zwar habe ich ja in der letzten Folge über die Prophezeiungen gesprochen, die so im Umlauf waren bei den Ahl-Kitab, also bei den Christen und Juden, den Schriftbesitzern. Und zwar auch nur von einigen, also nicht alle Christen und Juden, nicht alle Ahl-Kitab wussten von diesen Prophezeiungen, also es war eine Minderheit. Und genau, die wussten von dem Propheten, dass er kommen wird, dass ein letzter Prophet kommen wird. Und genau darüber habe ich ja das letzte Mal gesprochen und beendet habe ich die Podcast-Folge mit der Geschichte von Salman al-Farsi, der ja im Iran, also im Persien, groß geworden ist und dort das Feuer angebetet hat und dann gesehen hat, wie Christen ja anders beteten und ihm das sofort gefallen hat und er wollte dann auch mehr lernen darüber. Und genau wie er dann von einem Priester zum nächsten gegangen ist und immer wieder von ihm gelernt hat, bis dann der letzte Priester, bei dem er gelernt hat, auf seinem Sterbebett zu ihm sagte, dass es keinen Priester mehr gibt, zu dem er gehen könnte, von dem er lernen könnte und er solle doch ja in Richtung Hijaz, also in Richtung Arabien gehen, wo dann der letzte Prophet auch kommen wird. Und genau, dann ging er in diese Richtung und wurde fälschlicherweise dann als Sklave verkauft und kam aber in genau diese Region, also nach Medina, also in Medina lebte dann sein Besitzer und er wusste, dass er am richtigen Ort ist und er erkannte dann auch den Propheten Sallallahu an seinen drei Zeichen, weil eben der Cousin von seinem Besitzer eben erzählte, dass jemand gekommen ist, der sich als Prophet ausgibt und genau, dann wollte er das nochmal überprüfen und seine drei Zeichen waren, dass er Geschenke akzeptiert, er sich nicht an Spenden bedient und zwischen seinen Schultern das Zeichen des Prophetentums ist. Und als er das überprüfen konnte, Salman al-Farsi, ja, war er überglücklich und er küsste den Rücken von Muhammad Sallam, also dieses Zeichen des Prophetentums und akzeptierte auch den Islam. Und genau da würde ich jetzt noch kurz anknüpfen, um das eben zu Ende zu bringen, diese Geschichte. Und zwar war es so, dass er ja dadurch, dass er in Sklavenschaft lebte, konnte er an Badr und Uhud nicht teilnehmen. Also das sind zwei Schlachten, die dann noch kommen werden. Darüber werde ich ja dann auch später erzählen. Aber genau, um die Geschichte von Salman al-Farsi jetzt einfach zu Ende zu bringen, würde ich das jetzt schon mit einbringen. Und zwar war es so, dass er eben nicht an Badr und Uhud teilnehmen konnte und Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam brauchte ihn aber und sagte, dass er sich ja freikaufen könnte oder versuchen soll, sich freizukaufen. Und deswegen machte Salman al-Farsi mit seinem Besitzer einen Deal aus. Und zwar wollte sein Besitzer 300 bzw. 150, also da gibt es auch unterschiedliche Überlieferungen, aber auf jeden Fall wollte er so 300 Dattelpalmen gepflanzt haben und 40 Gramm Gold. Wenn er das macht, dann würde er freikommen, dann kann er in Freiheit leben als freier Mensch. Salman al-Farsi überbrachte dann Muhammad Sallam diese Bedingungen und Muhammad Sallam sagte dann seinen Gefährten, der Sahaba, dass sie ihrem Bruder helfen sollen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl wieder, dass sie eben gemeinschaftlich dann Salman al-Farsi aus seiner Sklavenschaft befreien sollten. Und deswegen trieb jeder, der konnte, so viel wie möglich Dattelpalmen auf, also diese kleinen Setzlinge, trieb er auf. Und das war dann so, dass einige 10 Dattelpalmen brachten, einige 20, einige 3. Also je nachdem, wie viel jeder konnte, brachte er halt diese kleinen Dattelpalmen. Und diese 300 Dattelpalmen kamen auch wirklich zusammen. Und dann sollten die Sahaba allein Löcher in die Erde machen. Also sie sollten keinen der Setzlinge oder Dattelpalmen einpflanzen, sondern nur die Löcher machen und daneben die Dattelpalme stellen. Und Mohammed Salom pflanzte dann selbst alle 300 Palmen für Salman al-Farsi ein, weil der Grund dafür war, dass Mohammed Salom ja gesegnete Hände hatte und immer wieder Dua machte zu Allah subhanahu wa ta'ala, da die Pflanzen, diese Dattelpflanzen, oft starben, wenn man sie von einem Ort auf den anderen Ort umsetzte. Und deswegen wollte der Besitzer auch, dass Salman al-Farsi das macht, weil das eben eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist. Es ist nicht einfach, 300 Dattelpalmen vom einen Ort zum anderen umzupflanzen, weil viele Dattelpalmen dabei sterben, kaputt gehen. Und ja, am Ende war es dann wirklich so, dass alle 300 Dattelpalmen gepflanzt waren und ja, gedeihten und einfach gut waren. Und dann blieb halt noch der Deal mit den 40 Gramm. Mit den 40 Gramm Gold, und zufälligerweise hat jemand Mohammed Salom vorher einen kleinen Goldbarren geschenkt, und Mohammed Salom gab dann diesen Goldbarren Salman al-Farsi und sagte, versuch dich damit freizukaufen. Und Salman al-Farsi machte sich natürlich Sorgen, wie er dieses Stück Gold jemals zurückbezahlen sollte, aber Mohammed Salom beruhigte ihn danach und sagte, dass Allah wird mich dafür zurückbezahlen, also wird mir diesen Lohn geben. Du musst mir nichts dafür wieder zurückgeben, du musst mir die 40 Gramm Gold nicht wieder zurückzahlen. Mach dir keine Sorgen, Allah wird mich entlohnen dafür. Und deswegen nahm dann Salman al-Farsi diesen kleinen Goldbarren und ging dann zu seinem Besitzer und übergab seinem Besitzer diesen kleinen Goldbarren. Und genau, es waren auch wirklich exakt 40 Gramm. Und deswegen war Salman al-Farsi dann ein freier Mann. Also er konnte wirklich jetzt frei mit den Medinensern leben, mit der Sahaba leben und an dieser Gesellschaft teilhaben. Und genau, die nächste Schlacht, die dann auch kam, war die Grabenschlacht, wo er auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Aber genau, da werden wir dann, wenn es soweit ist, nochmal genauer drüber sprechen, aber ich wollte diese Geschichte von Salman al-Farsi einfach nochmal abrunden und auch eben hervorheben, wie damals die Gemeinschaft in Medina einfach zusammengehalten hat, dass wirklich jeder für jeden etwas gemacht hat. Jetzt machen wir einen Sprung, weil die Zeit der ersten Offenbarung rückt ja auch immer näher. Deswegen ging es ja in der letzten Folge auch um diese Prophezeiungen, und heute wird es eben genau darum gehen, um diese erste Offenbarung. Es war so, dass Mohammed Salom sehr viel auch über die Gesellschaft nachdachte. Also er war eine Persönlichkeit, die sehr viel reflektierte, die sehr viel nachdachte, und deswegen reflektierte er dann sehr viel über die Gesellschaft, in der er lebte, über diese Korruption, über diese Götzendienste und das Ganze. Und er kletterte dafür in die Berge, wo er dann eine kleine Höhle sah. Also diese kleine Höhle war 303 Meilen entfernt von Mekka, von seinem Wohnort. Und genau, er musste dafür in die Berge klettern, und diese Höhle, Hira heißt sie, war dann offen an zwei Enden. Und diese Höhle war auch sehr klein, also da passen nur zwei Leute rein. Und man konnte die Kaaba auch in der Ferne sehen. Also sie hatte zwei Ausgänge, und einer war ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer. Und man konnte dann auf der anderen Seite wirklich die Kaaba sehen. Und deswegen entschied sich Mohammed Salom auch für diese Höhle, weil sie eben ja ihm diesen Raum gab, um ganz alleine zu reflektieren, Zeit für sich zu haben. Dieses Atahannus, also dieses, ja, sich von der Gesellschaft eben zu isolieren, für sich zu sein, aber er konnte trotzdem die Kaaba sehen, weil er liebte die Kaaba sehr, und genau deswegen konnte er von der Höhle von oben dann auf die Kaaba schauen. Und das machte er, sagen einige Gelehrte, zum ersten Mal im Ramadan, zwei Jahre vor der ersten Offenbarung. Und dann das nächste Mal im nächsten Jahr, im nächsten Ramadan. Und genau, das Ganze diente auch dazu, um sein Herz auf die Offenbarung vorzubereiten. Al-Bukhari hat auch in seinem ersten Kapitel über die Offenbarung ein Hadith von Aisha radiallahu anha stehen, in dem Aisha radiallahu anha berichtet, dass Muhammad Islam wahre Träume hatte. Also 6 Monate vor der Offenbarung begann es dann damit, dass er immer wieder träumte und diese Träume sich auch am nächsten Tag erfüllten. Und er sah dann auch zum Beispiel, wie er ein Treffen mit einem Engel hat, und er erzählte dann davon Khadija radiallahu anha, die ihn dann beruhigte. Und diese ganzen Träume, die dann immer wieder wahr wurden, sollte Muhammad Islam einfach lernen, auf sein Herz zu vertrauen. Daher sehnte er sich auch immer mehr und mehr allein zu sein, weil er eben das Ganze reflektieren wollte. Er wollte reflektieren, was er in diesem Traum sah und was dann auch Wirklichkeit geworden ist und was das Ganze auch zu bedeuten hat. Und dafür liebte er es dann immer wieder, in die Höhle Hira zu gehen und darüber zu reflektieren. Und genau, also diese wahren Träume bereiteten Muhammad Sallam auch auf diese Offenbarung vor, dass er sich eben ja nicht für verrückt hielt, sich selbst, sondern wusste, dass er seinem Herz vertrauen kann. Und die Praxis des Atahannus, also Hanasa heißt seinen Eid brechen, also sich von etwas entfernen, etwas verlassen, etwas brechen. Und genau das machte er auch, indem er sich von der Gesellschaft, die sehr korrupt war, die viel Götzendienst betrieben hat, dass er sich eben von dieser Gesellschaft entfernt hatte, um allein zu sein. Und das ist ja auch sehr wichtig, um sich selber auch zu reinigen, um das Ganze zu veranschaulichen. Also wenn man jetzt ein T-Shirt hat, was dreckig geworden ist, weil man zum Beispiel hingefallen ist und man ist im Schlamm gelandet zum Beispiel, und dann ist das T-Shirt ja total dreckig. Und das Erste, was man macht, ist, dass man es wirklich von diesem Dreck erst einmal entfernt. Und dass man es danach wäscht. Also man lässt es erstmal trocknen, dass dieser ganze Schlamm, der sich dort festgesetzt hat, auch trocken wird. Dann kann man den erstmal abklopfen, dann tut man den in die Waschmaschine und danach kann man das bügeln und wieder anziehen. Man geht ja nicht sofort mit dem Bügeleisen drüber und sagt, es ist sauber. Also man braucht halt bestimmte Schritte. Und der erste Schritt ist es, dass man das T-Shirt von diesem Dreck entfernt. Und dieses von diesem Dreck könnte man sagen, dass diese Gesellschaft, dieses Schmutzige, was diese Gesellschaft an Korruption und Götzendienst hatte, hat er sich erstmal isoliert und war für sich alleine. Und dann konnte er erstmal reflektieren über alles, was so in der Gesellschaft passierte. Und Muhammad Islam blieb dann dort auch für mehrere Tage und er betete und reflektierte, bevor er dann wieder zu seiner Familie ging. Und desto näher die Offenbarung auch kam, desto öfter ging er dort auch hin. Also am Anfang war es ja dann einmal im Jahr. Und desto näher die Offenbarung auch kam, desto mehr wollte er eben alleine sein, reflektieren, weil er eben auch diese Träume hatte, die sich immer wieder bewahrheiteten. Und genau, dafür ging er immer wieder in die Höhle, bis dann eines Tages ein Engel zu ihm kam, also Jibril alayhi salam, bis er dann zu ihm kam mit der Wahrheit, also mit Al-Haq. Und Haq ist etwas Stabiles, ein Fundament. Es ist jetzt nicht etwas, was wackelt, sondern Al-Haq ist die Wahrheit und etwas Stabiles. Und Jibril alayhi salam sagte dann zu Muhammad salam, lies, also Iqra. Und Muhammad salam sagte dann erst einmal, ich bin kein Leser, also ich kann nicht lesen. Dass er einer von den Schriftunkundigen war, spielt auch in der islamischen Theologie eine sehr wichtige Rolle, weil eben dadurch kann man sicherstellen, dass es eben nicht von ihm kommen kann. Sonst hätte man ja sagen können, wenn er ein sehr guter Poet gewesen wäre schon vorher, dass er das alles selber aufgeschrieben hat. Aber dadurch, dass er eben nicht lesen konnte, nicht schreiben konnte, ist es eben nicht, kann man ihn nicht so leicht bezweifeln. Also kann man nicht so leicht sagen, das ist ja von ihm, weil man wusste, dass er eben nicht lesen konnte. Und das war auch, was viele Mekkaner wussten und sich dann auch überlegten, von woher kommt das, weil sie wussten, dass er eben nicht schreiben kann. Und genau, Jibril alayhi salam drückte ihn daraufhin dann ganz, ganz fest. Also er nahm ihn sozusagen seinem Atem, und Muhammad Islam versuchte sich natürlich dann aus diesem festen Umarmen irgendwie rauszukommen, dass er wieder Luft kriegen konnte. Und er verlor dabei auch seine ganze Energie, bis er dann sich dem Ganzen hingab und Jibril alayhi salam ihn dann auch losließ und er konnte erstmal nach Luft schnappen. Und dann fragte Jibril alayhi salam wieder, lies, ikra. Und Muhammad salam sagte, ich bin kein Leser, ich kann nicht lesen. Also das wiederholte sich dann wieder und wieder drückte ihn dann Jibril alayhi salam ganz, ganz fest und so fest, dass Muhammad salam seine ganze Energie verlor, als er eben versuchte, wieder frei zu kommen. Und dann gab er sich der Situation hin und wieder ließ ihn Jibril alayhi salam los. Und das Ganze wiederholte sich dann noch ein drittes Mal. Also Jibril alayhi salam sagte wieder, ikra. Und Muhammad alayhi salam sagte, ich bin kein Leser, ich bin nicht von den Lesenden. Und dann hat er ihn wieder ganz, ganz fest gedrückt, bis dann Muhammad alayhi salam wieder seine ganze Energie verlor und dann ihn wieder losließ, als er eben sich dem Ganzen hingab. Und daran sieht man eben, dass man im Leben auch diesen Druck braucht, auch diese physische Erschöpfung, um etwas zu erreichen. Wenn ich jetzt ein Ziel habe, zum Beispiel so und so viel Kilometer zu rennen, dann muss ich mich auch selber dahin motivieren, muss ich mich immer wieder antreiben. Also diese physische Tätigkeit spielt auch im Islam eine sehr, sehr wichtige Rolle, eben wenn man zum Beispiel fastet. Man muss auch wirklich so physisch sich immer wieder motivieren, weiterzumachen, sich immer wieder antreiben und nicht aufzugeben und sagen, okay, ich esse jetzt was, sondern immer da dran zu bleiben und diesen physischen Druck auch standzuhalten. Weil ohne diese Bemühung kann man ja auch keine Ergebnisse sicherstellen. Aber auf der anderen Seite wieder dieses Muhammad salam gab sich dann auch dem Ganzen hin. Also, dass man sich eben im Leben manchmal auch der Situation hingeben muss, dass es bestimmte Situationen gibt, gegen die man nicht ankommen kann, so viel man auch will, dass man sich einfach dem Ganzen hingibt und dann fügt sich das Leben. Also diese zwei Komponenten, die da bei diesem ganz, ganz festen Drücken von Jibril alayhi salam metaphorisch auf das Leben zu übertragen sind. Und dann gab sich Muhammad salam dem Ganzen auch hin und da kommen dann diese berühmten 5 Verse, diese berühmten 5 Ayat aus der Surat al-Alaq, der Sura Nummer 96, Ayat Nummer 1 bis 5. Und zwar, Iqra bi-ismi rabbika alladhi khalaqa. Also lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Khalaqa al-insana min alaqa. Also den Menschen erschaffen hat. Khalaqa al-insana min alaqa. Aus einem Anhängsel. Und dann Iqra wa rabbuka al-akram. Lies und dein Herr ist der Edelste. Alladhi allama bil-qalam. Der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Allama al-insana ma lam ya'lam. Den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Also diese 5 Ayat werden dann Muhammad salam offenbart und er sagt auch, dass es sich angefühlt hat, als wären diese 5 Ayat in sein Herz hineingeschrieben worden, also dass sie jetzt für immer fest in seinem Herzen drinne sind. Und Muhammad salam hatte ja durch seine Träume auch gelernt, seinem Herzen zu vertrauen. Und er wusste dadurch, dass es wahr war, weil sonst, wenn er das jetzt seinen Mitmenschen erzählt, dann können sie ihn für verrückt erklären. Aber dadurch, dass er gelernt hat, seinem Herzen zu vertrauen, wusste er, dass das die Wahrheit ist. Und das Alter, wo er diese Offenbarung bekommen hat, ist 40 Jahre. Da gibt es auch Gelehrte, die anderer Meinung sind, aber der Großteil der Gelehrten sagt 40 Jahre. Und das Ganze war an einem Montag. Dass die erste Offenbarung an einem Montag ist, das ist etwas, wo man sich sicher ist, weil es gibt ein Hadith, in dem Muhammad salam über sein Fasten am Montag gefragt wurde. Also Muhammad salam fastete immer am Montag und Donnerstag und er wurde darüber gefragt und er sagte, dass der Montag war der Tag seiner Geburt und der Tag, wo er die erste Offenbarung erhalten hat. Und der Monat ist im Monat Ramadan und der Tag ist nicht ganz klar, aber die meisten Gelehrten, es war am 21. Tag. Und Muhammad salam sagte auch, dass sein Herz zitterte, nachdem er dieses Erlebnis hatte, und er war voller Emotionen. Und es gibt auch Berichte, die sagen, dass Muhammad Sallam nachdachte. Und er dachte nach, und es gab Personen in der Gesellschaft, die er überhaupt nicht leiden konnte. Und das waren Poeten und die Wahrsager. Also er konnte das nicht leiden, dass die Wahrsager die Menschen dann immer so in die Irre führten und ihnen ihre Reden verkauften. Und er wollte nie einfach damit in Verbindung gebracht werden. Also er wollte nie, dass man ihn in diese Schublade Wahrsager steckt. Und deshalb kletterte er auf einen Berg, um sich umzubringen, um sich von diesem Berg herunterzustürzen, weil er eben diese Angst hatte, diese Verantwortung nicht tragen zu können, weil er Angst hatte, dass er vielleicht das, was er bekommt, missbrauchen könnte. Und er fragte sich, ob er wirklich diesem Zweck dienen kann, weil das ist ja natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung, die jetzt auf ihm liegt. Und er zweifelte, dass er diese Verantwortung auch wirklich tragen kann. Und als er dieses Vorhaben hatte, eben sich von dem Berg herunterzustürzen, hörte er plötzlich jemanden sprechen. Und zwar hörte er: O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs und ich bin Jibril. Also er hörte Jibril alayhi salam diese Worte sagen, und als er dann hochsah, sah er Jibril alayhi salam in seiner wahren Form. Und er beschreibt, dass seine Füße auf dem Boden waren, und er hatte 600 Flügel. Und als er zwei von seinen 600 Flügeln ausbreitete, verdeckte er den kompletten Horizont. Also von Osten nach Westen war alles mit Jibril alayhi salam verdeckt. Und Muhammad alayhi salam versuchte irgendwie den Himmel zu erblicken, aber er konnte nicht, weil eben von Ost bis West überall Jibril alayhi salam war und er den ganzen Horizont ausfüllte. Und genau, er sagte dann nochmal: Du bist der Gesandte Allahs. Und Muhammad Sallam sagt dann, dass er in diesem Moment eine komische Art der Ruhe empfand. Also natürlich war das ein sehr atemberaubendes Ereignis, aber trotzdem empfand er so eine komische Art von Ruhe. Und dann ging er zurück zu Khadija radiallahu anha, und er sagte dann zu ihr: Mummel mich ein, also gib mir eine Decke und pack mich in diese Decke ein. Und sie umhüllte dann ihn mit einer Decke, bis er sich noch ein wenig mehr beruhigte. Und Khadija radiallahu anha setzte sich in diesem Moment einfach nur neben ihn. Also sie fragte ihn nicht, was los war, sondern sie setzte sich neben ihn und beruhigte ihn nonverbal und blieb einfach bei ihm, sodass er spürte, dass da jemand da ist. Und als Muhammad Sallam dann bereit war, erzählte er dann auch von sich aus, was passiert ist. Und Muhammad Sallam sagte zu Khadija radiallahu anha, dass er sein Leben fürchtete, dass er so eine Angst hatte, dass er wirklich um sein Leben Angst hatte. Und Khadija radiallahu anha sagte daraufhin, dass er nie Angst um sein Leben haben muss, weil Allah wird ihn niemals ruinieren, sagte sie. Sie sagte, weil du hast über die Zeit eine gute Beziehung zu deiner Familie aufrechterhalten. Also du bist ein guter Mensch nach dem Motto. Und du ehrst deine Gäste. Und du kümmerst dich um Menschen. Und du bist immer da, um zu helfen. Also was du machst, sind nur gute Dinge. Also fürchte nicht, dass dein Leben jetzt ruiniert wird oder dass du dein Leben jetzt fürchten musst, weil du machst doch nur gute Dinge. Und genau diese Worte von Khadija radiallahu anha gaben dem Propheten Sallam dann dieses Selbstvertrauen und wieder diese Ruhe. Und Khadija radiallahu anha ging dann auch zu ihrem Cousin Waraqa ibn Naufal. Ich habe ja über ihn schon in den ersten Folgen gesprochen, als es um die Hunafa ging, also um die wirklich versuchten, die Religion so gut wie es ging nach den Propheten zu leben, also in ihrer reinsten Form. Und Waraqa ibn Naufal war einer von den Hunafa. Und als Khadija radiallahu anha ihm von der ganzen Sache erzählte, wusste er, dass das die Wahrheit ist. Also er war so erfreut und so aufgeregt und sagte: Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, und ich will unbedingt mit Muhammad Sallam sprechen. Muhammad Sallam ging dann auch mit Khadija radiallahu anha zu Waraqa, und Muhammad Sallam erzählte Waraqa auch alles, was ihm passiert ist. Und Waraqa sagte ihm dann: derjenige, der dir dies überbracht hat, also er meint damit den Engel Jibril alayhi salam, ist der gleiche, der auch zu Musa alayhi salam gekommen ist. Also Jibril alayhi salam ist ja auch zu Musa alayhi salam gekommen und dann sagt er dann noch, ich wünsche, dass ich noch ein langes, langes Leben habe, weil Waraq ibn Nawfal war zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr alt. Also er war kurz vor seinem Tod und er sagte dann zu Muhammad Sallam, dass er sich wünscht, ja, jung zu sein und noch länger am Leben sein zu können, wenn Muhammad Sallam von der Gesellschaft ausgeschlossen wird, wenn Muhammad Sallam von der Gesellschaft einfach abgelehnt wird. Und das war etwas, was Muhammad Sallam sehr schockte. Also er war sehr schockiert und er konnte nicht begreifen, wie ihn seine Gesellschaft, seine Familie, seine Freunde ja rauswerfen konnten aus Mekka, wie sie ihn ablehnen würden, weil er war unter, also in Mekka ist er ja groß geworden und er hatte nie Probleme. Also er hat ja bei dem Wiederaufbau der Kaaba mitgeholfen und die Quraysh waren ja auch sehr froh, als er in diesem Moment zur Tür hineinging, um diese Entscheidung zu treffen, wie man den schwarzen Stein an die richtige Stelle rückte. Und deswegen kannte er das nicht, dass man ihn irgendwie rauswerfen wollte. Und es schockierte Muhammad Sallam auch sehr und konnte das nicht ganz begreifen. Und Waraq ibn Nawfal sagte dann, jeder, der eine Nachricht wie du hatte, wurde als ein Feind gesehen. Also es ist nichts Neues oder nichts Unübliches in der Geschichte. Kurz darauf, also kurz nach diesem Treffen, verstarb dann auch Waraq ibn Nawfal und Muhammad Sallam erzählt dann auch, dass er ihn in grünen Gewändern in einem Traum gesehen hat, weil er eben den Islam akzeptiert hat. Und genau, das war die erste Offenbarung, die Reaktion von Muhammad Sallam darauf. Und jetzt würde ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie Muhammad Sallam die Offenbarung empfing, weil er empfing sie auf unterschiedliche Arten. Es gibt 5 Stück. Die erste Art war, dass Jibril alayhi salam in seiner wahren Form, in seiner wahren Gestalt zu ihm kam und ihm diese Offenbarung mitbrachte. Die zweite Art war, dass Jibril alayhi salam als Mensch kam. Also das war auch einfacher für Muhammad alayhi salam, weil er als einfacher Mensch kam und ihm dann die Offenbarung überlieferte. Und die dritte Art war, dass er die Offenbarung im Traum erhielt. Die vierte war, dass die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala direkt in sein Herz geschrieben wurden oder inspiriert wurden, also dass sie direkt im Herzen waren. Und die fünfte Art und Weise war die schwierigste auch, also die Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr schwitzen ließ, auch wenn es total kalt war, aber er schwitzte sehr, sehr stark, weil die Offenbarung auch sehr, sehr, sehr schwer war an sich. Und das war wie ein langes, lautes Läuten. Also er hörte, wie eine Glocke sehr, sehr lange und laut läutete. Und in dieser Zeit kam eben die Offenbarung auf ihn herab. Und sie war so schwer, dass er einmal, als er auf einem Kamel ritt, dieses Kamel sich hinknien musste auf den Boden, weil es eben diese Offenbarung nicht mehr weiter tragen konnte. Also es musste sich wirklich hinsetzen. Und auch Aisha radiallahu anha erzählt, dass einmal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf in ihrem Schoß hatte und in diesem Moment diese Offenbarung kam und sie dachte, dass ihr Bein, also das Bein, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Kopf drauf lag, gleich brechen würde, kaputt gehen würde, weil es eben so schwer war. Und genau, das ist die schwierigste Art und Weise für Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er eben eine Offenbarung empfing. Ja, mit diesen verschiedenen Arten der Offenbarung würde ich auch jetzt gerne den Podcast abschließen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, ja, ich konnte dich heute wieder inspirieren und dir ein wenig mehr vom Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählen. Und genau, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann inshallah das nächste Mal. Ma'assalam.